Einen schönen guten Tag. Wir fangen an. Ich freue mich über Ihren Besuch. Mein Name ist Martin Heller, ich bin Intendant von Linz 09 und hier zusammen mit Walter Bettens Gastgeber für diesen Spezialsalon zum Thema Design, weil doch einige Gesichter, denke ich, vielleicht zum ersten Mal im Kepler-Salon sind und auch im Zusammenhang mit Designland zum ersten Mal da, erlaube ich mir als Einführung nochmals so den Gesamtzusammenhang herzustellen, warum wir dieses Projekt Linz 09 Designland auf die Beine gestellt haben. Ganz zuerst darf ich die Gäste begrüßen, die heute am Nachmittag hier sind. Er macht auch den Anfang, Alfredo Häberli, das ist Ineke Hans, Konstantin Kürcic und Cornel Windlin, der mit Tee noch etwas draußen sitzt, oder? Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Die haben, glaube ich, einen Applaus verdient zu Beginn. Und Sie werden, wie gesagt, den Hauptteil dieses Nachmittags bestreiten. Jetzt nochmals zurück zu Designland. Wir haben das epochale Ereignis des Forum Design 1980 zum Anlass genommen, über Design nachzudenken. Nicht nur nachzudenken, sondern eben auch etwas auf die Beine zu stellen, was auch fühlbar und überdenkbar ist. Es gibt ja in der Landesgalerie diese Ausstellung, der Fallforum Design, wo die Landesgalerie diesem Ereignis nachspürt, aber nicht so sehr jetzt in seiner Bedeutung für die Designwelt, sondern auch als lokalpolitischer Skandal mit allem, was dazugehört hat, dann im Nachgang. Und wir wollten im Grunde eine Brücke schlagen, dann von jenem Ereignis zur Gegenwart auf verschiedene Weisen. Es gibt eine Reihe von Abendveranstaltungen, das sind zwei schon gewesen, mit Volker Albus und Kais Backer vorgestern, die über die 80er und 90er Jahre gesprochen haben. Und heute Abend wird ja Rolf Fehlbaum uns die Ehre geben und dann über Design und auch als Business sprechen. Es gibt eine Ausstellung im Fahrplatz 6, gleich drüben, wo die Designer aus Linz und Oberösterreich zum ersten Mal zusammen unter dem Titel Design Jungle ausstellen und an die Öffentlichkeit treten. Ich erinnere daran dann nochmals am Ende des Nachmittags, das ist eine gute Gelegenheit, darüber zu gehen. Und wir wollten dann natürlich auch die Gelegenheit wahrnehmen, die Möglichkeiten, die der Kepler-Salon bietet zum informellen Gespräch, nun nicht nur mit den Zeitzeugen von damals, die einzuladen, sondern an diesem Nachmittag Designerinnen und Designer der vielleicht mittleren Generation zu bitten, hier zu sprechen und nicht so sehr nur einen Blick zu geben in ihr eigenes Werk, sondern auch über die Hintergründe zu sprechen. Uns interessiert, der Eingangschart von Alfredo zeigt das sehr schön, uns interessiert nicht allein nur das, was Sie gemacht haben, sondern die Leidenschaft, die drin liegt. Wo ist die? Warum ist die zustande gekommen? Was bedeutet die? Und was Design auch als Haltung hier verkörpern könnte. Was meint denn das? Was ist das Rückgrat gewissermaßen dieser je unterschiedlichen Arbeiten? Und auch darüber mal zu sprechen und nicht bloß dann über Produktekriterien und ästhetische Dinge und designgestalterische Aspekte, das schien uns entscheidend zu sein. Und so war denn auch die Einladung und das Briefing an die vier Designerinnen und Designer von heute Nachmittag. Ablaufen tut das so, wie im Kepler-Salon üblich, dass jeweils ein Input der Designerinnen und der Designer zu Beginn steht unter diesem Titel. Haben Sie gebeten, das auch mit Bildern zu machen, dass es eine Lebendigkeit bekommt. Und danach versuchen wir vielleicht mit zwei, drei Fragen überzuleiten und dann ist die Diskussion offen. Benutzen Sie bitte die Gelegenheit, der Kepler-Salon, das ist unsere Erfahrung, macht es leicht in dieser Lounge-Atmosphäre. Benutzen Sie die Gelegenheit auch in der Pause. So schnell kommen Sie nicht wieder zur Möglichkeit, nun auch direkt in Antwort, in Rede und Gegenrede auch sich zu adressieren an Persönlichkeiten der Designwelt, die wirklich zu den ganz Großen gehören, mittlerweile jetzt auf dem Feld des europäischen Designs. Ich darf noch Walter Bettens vorstellen. Wir haben diese Reihe zusammen kuratiert. Walter ist Redaktor dieser Zeitschrift. Es liegen zwei Exemplare auf. Er gibt dann heraus in Brüssel, ist selber auch Belgier, lebt in Brüssel und wird, wenn er interveniert, auf Englisch intervenieren, versteht aber Deutsch. Deswegen ist die Verkehrssprache jetzt auch Deutsch. Und wir werden uns da wohl gut über die Runden retten. Gut, so viel zum Anlass, zum Rahmen. Und jetzt haben wir einen hoffentlich farbigen, ereignisreichen Nachmittag vor uns. Und ich darf Alfredo Herberle bitten, den Anfang zu machen. Alfredo, ganz kurz, hat eine doppelte Identität, kann man so sagen, als Argentinier und als Schweizer. Er lebt in Zürich, hat sein Atelier dort, hat eine Ausbildung hinter sich an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Zürich. Wir haben uns schon früh kennengelernt, wie er an der Hochschule war und ich war Direktor am Museum für Gestaltung in Zürich. Wir haben einige Gelegenheiten wahrgenommen, auch miteinander arbeiten zu können. Ich habe einen sehr großen Respekt vor der Breite und der Intensität der Arbeit, die Alfredo im Laufe jetzt dieser Jahre entwickelt hat, in einer wirklich Leidenschaft für das, was Design und Formgebung sein kann, nicht nur in seinen eigenen Produkten, sondern genauso spannend war es, mit ihm über Produkte zu sprechen, die er als Maßstab ansieht, Produkte zu sprechen, die im Museum bei uns verkauft wurden. Er war der, der den Museumsshop im Museum für Gestaltung zu ungeahnten Höhen betrieben hat, in einer sehr exklusiven Selektion von Gegenständen, die man da kaufen konnte. Wir haben aber auch Ausstellungen zusammen gemacht und daneben, was in seinem Studio, in seinem Atelier nun entsteht, darüber wird er sprechen. Aber ich glaube, er beginnt auch etwas früher als mit der jetzigen Arbeit, aber das werden wir jetzt hören und sehen. Danke vielmals, dass du gekommen bist und
danke für die Einladung. Ich bin trotzdem, ich gebe wahrscheinlich im Jahr etwa ein Dutzend Vorlesungen und trotzdem jedes Mal bin ich nervös und das liegt an der Sprache. Ich kann einfach viele Sprachen, aber keine perfekt und darum zeige ich lieber Bilder. Und ja, ich habe etwas sehr Wertvolles gelernt von Martin. Er hat mir immer gesagt, du musst die Idee von einer Ausstellung in 3 bis 5 Sätze erklären und das hat mir, das ist eine Methode sozusagen, die ich von ihm übernommen habe. Das ist eigentlich sehr wichtig, dass man wirklich erklären kann und mit wenig Sätze, was ist die Idee. Mir hat das Thema Leidenschaft und Haltung sehr gefallen. Ich habe mich bei beiden Worten inspirieren lassen. Und ich glaube, dass meine Leidenschaft, Sie erkennen mich an den großen Ohren, da bin ich als 3 Jahre alt. Ich glaube, meine Leidenschaft hat schon im Kindesalter angefangen. Ich komme aus einer Familie von Hotel und Restaurant, aber im gleichen Moment waren mein Großvater, mein Onkel, mein Vater, meine Eltern ein sehr künstlerisch von Mode, Architekten und Künstler. Ich weiß heute noch die Farbe von diesem NSU-Prinz und von diesem Pullover, auch trotz, dass jetzt ein Schwarz-Weiß-Foto ist. Ich weiß aber auch ganz genau, wie stolz ich war, mit 3 diesen Pullover aufmachen und zu, also dass ich es aufmachen konnte und zu. Und das finde ich eigentlich sehr wichtig, weil da bin ich schon bei meinem Design, also es muss funktionieren. Und man gibt einem Kind sehr viel Sicherheit, eben wenn das geht, wenn man sich selber anziehen kann, als Beispiel. Das ist mein Lieblingsmatchbox. Das ist ein Iso Grifio. Ich habe 30 Jahre später herausgefunden, dass das mein Lieblingsdesigner, der Giorgio Giugiaro, entworfen hat. Manchmal braucht es so viel Zeit. Ich weiß nicht, was mich an dem Auto so fasziniert hat, ob das die Farbe war, ist eine meiner Lieblingsfarbe, Cyan, oder dass man die Türe aufmachen konnte, ich weiß es einfach nicht. Trotzdem kommt es immer wieder vor in meinen Arbeiten. Also ich habe jetzt das Thema Leidenschaft, das habe ich sehr stark mit den Autos, habe ich jetzt ein wenig als roten Faden genommen im ersten Teil und bei den Haltungen komme ich dann zu meinen Entdeckungen oder gewisse Erfindungen. Ich habe das Auto dann komme nachher noch zum Auto. Das war die zweite Person nach dem Giorgio Giugiaro, wo mich sehr beeindruckt hat. Es war auch die Zeit im Museum für Gestaltung, als Martin Heller angefangen hat, war dort die große Retrospektive, die ihr, ein Teil von euch, die Älteren in Wien gesehen habt, von Achille Castiglioni. Ich wusste gar nicht, dass es den Beruf Designer gibt. Ich dachte immer, der Produzent ist der, der die Produkte gestaltet. Und auf einmal, als ich Argentinien so vermisst habe, war ich sehr oft in Mailand und habe dann seine Produkte entdeckt, seine Lampen, seine Tische, seine Objekten. Und da habe ich realisiert, dass es einen Designer gibt, eine Person. Und als ich dann den Diplomapreis bekommen habe, ich war so stolz, weil ich eben nicht Schweizer bin. Und ich wollte mich bei ihm bedanken und er hat mich sehr herzlich eingeladen in sein Studio. Und von diesen 10 Minuten vom Kaffee trinken wurde es am Schluss einen ganzen Nachmittag. Und ich versuche auch heute den jungen Leuten genau das zu geben, was er so wunderbar gemacht hat, nämlich diese Nähe, wie wir jetzt da haben. Er ist sicher einer der größten Vorbilder für uns alle, auch in seiner Art als Mensch. Dann habe ich viele Jahre später so ein ISO Grifo Real gefunden. Es war nicht der Preis, dass ich ihn nicht gekauft hatte, er wollte 100.000 Euro. Ich hatte eigentlich das Geld und ich habe auch meine Frau überzeugen können, dass ich das unbedingt brauche. Eben für meine Leidenschaft oder für die Motivation. Und ich war aber so enttäuscht vom Motorgeräusch. Also da war ein Corvette-Motor drin, einen amerikanischen. Und wenn ich die Augen zugemacht habe, dann dachte ich, da steht ein Bronco vor mir. Und ja, und das war einfach eine Sekunde, der das Auto mir verkaufen wollte. Der war total enttäuscht, weil ich wollte nicht einmal fahren. Für mich war der Traum zerstört von diesem Auto. Jetzt kürzlich, ich bin weiterhin immer wieder an Ausstellungen, Autosalon, aber auch jetzt hier da in der Jury von Classic Car. Ich verstehe überhaupt nichts von Auto. Ich weiß einfach, dass mir eins gefällt oder nicht und da bin ich ziemlich schnell. Und da links ist der Giorgio Giugiaro. Eben hatte ich so viele Jahre das Glück, jetzt ihn noch persönlich kennenzulernen. Das ist ein sensationeller Typ. 71 ist er und immer noch extrem fit und jeden Wochenende fährt er mit seinem Trial TÜV die Berge hinauf und also. Der danach ist Walter De Silva, Chefdesigner von VW heute, vorher Alfa Romeo und Audi. Und ganz rechts ist Stephen Bailey, ist Designkritiker, Designdirektor in London. Das ist ein anderer Chefdesigner von Volvo und das ist mein erstes Vehicle, das ich entworfen habe für eine Autofirma, nämlich für Volvo. Das war im Privatgelände von Volvo, wo wir diese Seifenkiste ausprobiert haben. Es ging darum, was ich habe Volvo sehr stark kritisiert. Ich wusste nicht, dass am Tisch der Chefdesigner saß und ich habe manchmal so gerohrt und am Schluss hat er mir dann seine Karte gegeben und hat gesagt, gut, Reverli, können Sie uns, wenn Sie schon so gut reden können, dann können Sie mal was machen für uns. Und ich habe 12 Objekte entworfen für Volvo. Es ging um Merchandising-Produkte, also wo man der Brand Volvo drauf tut und ich kritisiere das sehr, wenn so Mercedes oder auch Audi alle eigentlich so eine Kappe haben mit Audi oder eine Jacke, ich denke, wer kauft denn das schon? Oder? Und wenn wir schon was machen, dann muss es sinnvoll sein, oder? Oder sinnvoll oder einfach mit Intelligenz. Und so kam ich auf die Idee, eine Seifenkiste für Kinder zu machen. Ab 16 eigentlich. Und für uns Erwachsene, das haben wir ja vorher auch gesehen. Leider wurde das nicht produziert. Es gab nur diesen einzigen Prototyp. Es war ein Bausatz sozusagen. Und mir hat das sehr gefallen mit Scheibenbremse. Ja, es gab extrem viel, natürlich Volvo-typisch, sehr viel Sicherheitsmerkmalen. Es ging wirklich darum, dass man das erste Auto, dieses Gefühl an den Kindern weitergeben kann. So sah der Bausatz aus. Das ist jetzt kürzlich entstanden für das Wochenendmagazin Die Zeit. Und das ist ein Tape-Truck, also es ging darum, Kinderspielzeug oder überhaupt einfach das Thema Kinder und ich habe mit Lücke uns diesen Unimog ausgedacht. Ja, es ging darum, dass nachher ein Fotoshooting gibt mit der ganzen Familie, meine Frau und meine Kinder. Und das hat enorm Spaß gemacht und ich mache das weiterhin heute noch, ja, immer wieder so Projekte. Ja. Sie haben eine einzige Funktion, ist nämlich das Büro zum Lachen zu bringen oder einfach, ja, einfach das, was der Bauch eigentlich so sagt. Ne? Das ist eine Mitarbeiterin von uns. Also man hat, das ist ein anderer Vehikel, der ist auch für Lücke entstanden. Als er 1 Jahr alt war, hat er in der Küche den Hocker so rumgeschieben, um die ersten Schritte machen. Und da dachte ich, ja, ich mache ihm eine Gehhilfe. Und der heißt Pickup für eine schwedische Firma. Das ist gleichzeitig auch ein Stuhl. Und er wird relativ viel verkauft, für das, dass er extrem teuer ist. Er wird aber gebraucht als Zeitschriftenhalter, so von den Erwachsenen neben dem Sofa. Das ist von mir eine Illustration für die Zeitschrift Architektur und Wohnen, die mir dieses Jahr im Januar den Designpreis, also Designer des Jahres, gegeben hat. Und sie haben mich dann Playboy genannt, ich weiß nicht genau warum, also sie meint eigentlich der Spielbube. Aber eben auf Englisch ist das was anderes. Das haben wir zusammen mit Konstantin gemacht, das weiß er wahrscheinlich schon nicht mehr. Das ist ein Bubenzimmer, da war die Idee, dass wir unsere Produkte zeigen an einer Messe und das ist eine Art so ein Marsmobil, wo unsere Produkte vorkommen. Und ja, da sehen wir Produkte auch von ihm, Floß, Mayday, den Miura, auch inspiriert von einem schönen Auto aus der 60er Jahre. Ja, da sind wir wieder bei Aston Martin. Der hätte ich fast letztes Jahr gekauft. Da brauchte ich wieder 10 Jahre, meine Frau zu überzeugen, dass ich unbedingt sein Auto haben muss. Aber es hat wieder nur gereicht als Inspiration für diesen Stuhl, Segesta von Alias. Es ging also dieses Loch hinten am Rücken, das man da sieht, der wurde wirklich 1:1 von diesem Aston Martin Grill entworfen oder inspiriert. Es ging aber um etwas Funktionales bei diesem Loch und Stuhl, nämlich, dass der Stuhl wippt wie ein Freischwinger. Wir haben eine der ersten Mal dass die Technologie vom Hi-Rec eingesetzt. Das ist heute, denke ich, etwas enorm Wichtiges. Wenn wir als Designer nochmals einen Stuhl entwerfen müssen, dann sind wir oft froh, wenn wir eine neue Technik einsetzen können, weil das gibt uns vielleicht den Grund oder die Möglichkeit, wirklich was Neues zu machen. Wir kennen sie auch sehr gut von Konstantin. Ja, weiterhin mitspielen, das ist ein Dreirad. Das ist eine Boutique, eine von 6 Boutiquen, die ich für Camper gemacht habe, die ist in Rom. Und das sind so 3 Räder, gleich vergrößert. Das Ziel war schlussendlich eigentlich 200 Paar Schuhen auszustellen. Eine andere, eine neue Form von Tischen. Und oben gibt es auch noch das Licht, so Endloslinien, gefallen mir sehr gut. Das sehen wir da. Was ganz verrückt ist, der Boden ist so schwarz-weiß. Und ich war letztens in Rom und ja, es flimmert enorm. Also man hat das Gefühl, man ist unter Drogen bei diesem. Und die nächste Boutique werden wir den Boden sicher anders machen. Aber ich nehme das als Anlass, jede Boutique anders zu machen. Auch Konstantin ist dabei bei Camper, das ist ein traumhafter Kunde. Sie zahlen nicht ganz so gut wie andere, aber sonst ist es eigentlich gut. Ja, ich habe auch eine Schuhkollektion gemacht für Camper. Das sind wieder meine Zeichnungen, das ist von unten die Sohle. Und mir ging es darum, ja, ich habe mir überlegt, was sind die Schuhe, die ich als Mann brauche. Und das sind so Stiefeletten, ein Loafer, ein eleganter Schuh, ein sportlicher. Und dazu habe ich Galoschen, das ist etwas Älteres. Mein Vater hatte so Gummigaloschen, um über die Lederschuhe zu stülpen. Und das war eigentlich die Idee. Aber ich habe 2 Jahre gebraucht, um Camper zu überzeugen, weil einfach in Mallorca fast nie regnet. Und das einzige Wasser, was wir haben, ist ja das rundherum, um die Insel, oder? Also ja, so geht das. Ja. Das sind die Galoschen. Wir haben dann auch eine Frauenschuhkollektion gemacht. Das ist ein Projekt, das Camper zusammen mit Designern machen. Also wir sind etwa 4 Designer, die weltweit alle Boutiquen machen. Und auch Schuhkollektionen, zum Teil Fashion-Designer, zum Teil Industriedesigner. ja, sehr, sehr schöne Firma. Ja, eine meiner Lieblingsauto, der gibt es nur einmal, ist unbezahlbar. Ja, aus dem 67. Es hat mich inspiriert für ein Büchergestell. Ja, dieses, ja, das ist das. Pattern heißt das. Aber auch da dahinter, sind zwei Formen, die sich wiederholen. Ist eigentlich immer wieder auch ein funktioneller Gedanke dahinter, nicht nur das Dekorative. Und ich bin ein passionierter Buchsammler und auch Magazine habe ich sehr gerne. Und ich ärgere mich, wenn sie so wegrutschen. Und das ist eigentlich die Idee, dass ein rechter Winkel vielleicht gekippt ist in diesem Pattern, wo man eben wirklich auch ein A4-Papier, ein Blatt Papier anlehnen kann und stehen bleibt. Ja, eine meiner teuersten Bücher, die ich gekauft habe, ist eigentlich Design ist unsichtbar. Und das ist auch ein Grund, warum, abgesehen von Martin, dass ich hier in Linz das erste Mal bin. Ja, das ist eine andere Form von Pattern. Das ist eine Küche für Schifini. Schifini ist eine enorm innovative Küchenhersteller und enorm namhafte Küchenhersteller. Es hat 40 Jahre lang Vico Magistretti, ein anderer großer Gestalter aus Mailand, für sie Küchen entworfen. Und als Vico gestorben ist, hat mich dann Schifini gefragt, ob ich sein Erbe sozusagen antreten würde. Und das ist ziemlich viel Druck, weil man weiß, was er gemacht hat, 40 Jahre lang. Und das besser zu machen, ist nicht so einfach. Und ja, ich habe aber, da ich mit Restaurant und Hotel aufgewachsen bin, war mir das klar, dass ich eigentlich das gerne machen würde. Und habe eine Konzeptküche, wie man es von der Autoindustrie kennt, also ein Concept Car, also extrem gesponnen, also wirklich verrückt eigentlich und enorm groß. Und da habe ich sehr verschiedene Themen eingesetzt und mich mit dem auseinandergesetzt. 2 Jahre später haben wir natürlich die reale Küche dann gemacht. Also jetzt, 1 Jahr später. Da sehen wir zum Beispiel diese Farbe. Ich habe in Deutschland eine Firma gefunden, die Kupfer spritzen kann. Also das ist lackiert, aber zu 95% Kupfer. Ich wollte über eine Kritik ausüben, positive Kritik auf die heutigen Küchen. Wenn wir so an Boffit denken oder all wie die auch immer heißen, da sehen die Küchen aus, als hätte man 2 Angestellten, um sie zu putzen und nochmals 2, um zu kochen darin. Und das finde ich einfach nicht realistisch, oder? Von dem her wollte ich eigentlich von der Küche sprechen, die als Werkstatt, also die Küche als Werkstatt, die Küche als Seele des Hauses. Ich habe dann gemerkt in dieser Recherchenarbeit, ich gehe immer wieder auf meine Kindheit zurück, in meine Arbeiten und habe realisiert, dass ich mehr Zeit in der Küche verbracht habe als im Wohnraum. Und das sind natürlich sehr schöne Momente. Es ist schon klar, dass heute nicht mehr gebügelt wird in der Küche. Das ist nur eine Idee aus der Frankfurter Küche. Es hat ein Bottle Rack. Ja. Da habe ich sogar einen Schraubstock in die Küche von der Schreinerwerkstatt sozusagen rübergenommen. Es hat einen Wassertank, also es ist uns nicht bewusst, dass wir eigentlich den Wasserhahn aufdrehen und selbstverständlich kommt da Wasser heraus. Und ich wollte über viele so Themen reden. Natürlich, meine Bücher kommen immer vor, dort oben als Bibliothek. Ja, und sehr schön hat mir, ich habe mich auch mit dem Pattern beschäftigt, nämlich mit der Dekoration von der Fläche. Ich finde, die Küchen sind manchmal mir fast zu glatt, also eben vor allem so Boffi-Küchen oder so. Es ist eigentlich schon fast anonym, die Küchen, es kann jeder machen. Und was ich bei Schifini gemerkt habe, ist egal, wie viel das man von der Küche sieht, man erkennt sofort, das ist eine Schifini-Küche. Aber das wusste natürlich. Das ist die Feuerstelle, also es war 14 Meter lang. In der Mitte gibt es noch ein Gemüse- oder Esswarengestell, der drehbar ist. Dazwischen gibt es einen ganz, ganz großen Tisch, auch mit den Bänken, die man ausziehen kann. Ja, ich denke, das Zusammenkommen, das Gesellige fängt bei mir bei den Bänken an, bei dem Festbank. Und aus diesem Grund ist das auch da. Das ist ein Restaurant in Zürich, wenn ich Innenarchitektur mache, dann ist es eigentlich meistens nur für Freunde. Das ist ein langjähriger Freund von mir, der ein japanisches Restaurant aufgemacht hat. Und das H, das Sie da sehen in der Bar, hat mit dem Heberli nichts zu tun oder mit Hermes, sondern es war mehr die Idee, eine Bar zu haben, ist aber ein Restaurant, also ein Restaurant auf Barhöhe, da man auch zu viert oder zu fünft sitzen kann, weil man sonst nur nebeneinander sitzt. Und wir wollten es eben nicht Restaurant, nicht Bar nennen, und aus diesem Grund haben wir es genannt Ginger More Than Fish. Und das More Than hat mir geholfen, das war wie so das Thema für die ganze Gestaltung, und so ist dann eigentlich das entstanden, zum Beispiel diesen Barhocker, der eine Ablage hat. Wir haben immer unsere Handys oder persönlichen Skizzenbücher, und eben, wie gesagt, ich bin in Argentinien geboren und alles, was nicht angebunden wird, wird dort geklaut. Also von dem her dachte ich, was ist nicht sicherer als drauf zu sitzen, und so bin ich eigentlich auf diese Ablage gekommen. Das ging ein Jahr später in Produktion. Das ist natürlich sehr, sehr reizvoll heute, irgend so ein Innenarchitekturprojekt zu machen. Wir sehen vielleicht noch eins oder zwei nachher, und gleichzeitig alles zu entwerfen. Im Moment bin ich in Kopenhagen, einem zweistöckigen Restaurant, und da entwerfe ich von den Gläsern zu den Bestecken, zu den Stühlen, wirklich alles. Es ist ein Riesenprojekt. Im Moment ist es leider auf Eis wegen der Immobilienkrise in Kopenhagen, aber es wird irgendwann weitergehen. Teil von den Möbeln sind schon fertig, aber jetzt fehlt noch das Restaurant. Das ist auch für eine schwedische Firma, Offekt. Das ist eine Schreibfläche integriert in einem Sessel. Die Idee habe ich eigentlich von den Universitätenstühlen. Also es wäre ja auch sehr schön für so einen Raum wie hier, dass jeder so einen Tisch hätte, um zu schreiben, zu essen, was auch immer. Er wird hier sehr viel für Lounges gebraucht. Das Los Bancos Suizos ist ein Wortspiel, weil Banken und Bänke das gleiche auf Spanisch heißen. Das sind fünf Entwürfe. Und ich habe für Personen das entworfen. Zum Beispiel das hier ist für der schreibt, für einen Schriftsteller. Das ist eine Bank, ähnlich vielleicht wie der Solitär vorher. Man kann sich um 90 Grad drehen und dann hat man auch eine Ablage oder einen Tisch. Das sind vielleicht jetzt Momente, wo ich dann anfange zu reden, sage Erfindungen oder vielleicht eher Entdeckungen, dass mich sicher die Schule in Zürich sehr geprägt hat und sehr typisch schweizerisch ist, immer so eine Art etwas Neues zu finden, das es noch nicht gibt. Eine Leuchte für den Außenbereich, Sky, da ist eigentlich nicht unbedingt eine Erfindung, das gibt es schon länger, Solarzellen und LED, aber was da eigentlich uns mit Lutscheplan gelungen ist, ist, dass wir endlich mal genug Licht haben, dass die Solarzellen wirklich funktionieren und sich tagsüber, auch wenn es keine Sonne gibt, aufladen und für 12 Stunden Licht geben. Und das ist nicht zu unterschätzen, das sind Sachen, die so selbstverständlich aussehen, aber bis man den Preis, die Technik, alles hinkriegt, das dauert ziemlich lange. Und da sind natürlich so Firmen wie Lutscheplan sehr interessant, weil sie immer enorm innovativ und vorne dabei sein möchten. Kann es auch an der Wand haben, natürlich dann nicht mit Solar dann. Es ist noch eine ältere Leuchte, Carrara. Da war die Idee, Sparleuchten zu verwenden, und bis dahin gab es eigentlich keine richtige brauchbare Lösungen für die Sparleuchten. Heute ist sie enorm wieder aktuell. Um genug indirekt Licht zu geben, braucht man zwei Sparleuchten, und das ergibt enorm einen großen Kopf, und das war eigentlich schon die Idee von Carrara. Und Designer hatten aber immer eine andere Vorstellung, immer noch die von dem Halogenlämpchen, also kleine Stange und kleiner Kopf oben, und das geht einfach mit Sparleuchten nicht. Ne? Und sie ist eigentlich enorm neutral, es sieht aus wie eine Säule im Raum, man sieht sie fällt gar nicht auf. Das hat wieder mit meiner Kindheit zu tun. Also es ist eigentlich einfach, wenn man immer wieder so Kindesalter zurückgehen kann und dort die Schubladen aufmacht und einfach Ideen so kommen. Das ist eine Inspiration aus einer Decke, das ich hatte. Und da ging es auch 2 Jahre, nicht meine Zeichnungen, sondern diese Geschichte, nämlich fluoreszierende Farbe zu drücken. Ist ein Vorhangstoff. Und ich wollte den Kindern eine eigene Story geben für sich, wenn man die Zimmertüre zumacht und sie das Licht da löschen und eigentlich schlafen sollten, dass sie dann noch einmal seine Story haben. Und die kommt erst dann zur Geltung, tagsüber sieht man die nicht. Ich habe noch drei andere Vorrangstoffe für sie gemacht und auch Polsterstoffe. Da war die Idee, dass man dem Polsterstoff schon ansieht, dass er weich ist. Das war eigentlich. Und so von den Pattern her hat es auch wieder mit der Küche zu tun. Das ist ein Sofa für Fredericia, der ist schon für das Restaurant entstanden, für die Lounge. Das sind fünf Teile, die man einfach komponieren, addieren kann, so wie Salami-Rädchen oder so. Ja. Das sind drei Armlehnen und zwei Breiten. Das ist auch wieder so ein traumhaftes Projekt. Ich habe von Quadrat, das ist eine dänische Firma, die eben Stoffe herstellt. Das ist gegenüber dem Floß Showroom in Mailand. Und ich hatte carte blanche bekommen, also es hieß nur, sie brauchen fünf Arbeitsplätze. Ich habe den ganzen Raum aushöhlen lassen. Und die Idee war, dass man statt Schaufenster noch dekoriert oder so, dass man in Showroom reinzieht, dass man sofort an Stoffe denkt. Und aus diesem Grund sind alle Trennwände mit Stoffe gemacht und wir wechseln sie jährlich. Also da sieht die Innenarchitektur jedes Mal anders aus. Zum Beispiel ganz hinten ist das Lager, oben ist der Raum vom CEO und oben ist auch die Arbeitsplätze von den Sekretärinnen und Mitarbeitern. Ja. Ich hatte irgendwie ein Jahr lang oder zwei immer das Thema Loch und runde Kreise, von dem her kommen die ziemlich oft vor. Ja. Das war eine Nische oben. Es gibt sehr viele Mitarbeiter von Quadrat, die natürlich sich dann mit Architekten in Mailand treffen und die sind immer mit dem Laptop da und mit dem Handy. Und das ist so eine Nische, eine Akustiknische, wo enorm viel Lärm schluckt. Das ist ein Stoff von Alexander Girard für Maharan. Der wird auch von Quadrat vertrieben. Ein Sofa TT, das hat jetzt mit dem Audi TT nichts zu tun, sondern das TT kommt von den Beinen. Ich wollte endlich mal ein Sofa machen, der nicht so fett aussieht, sondern leicht, eine gewisse Leichtigkeit hat. Ja. Und da ist eigentlich so die technische Erfindung oder die Grundlage für diesen leichten Sofa ist eigentlich bei der Platte unten. Es ist Schaum, der gespritzt wird, aber ohne, also dichten Schaum und dann wird nochmals gespritzt ein weichen Schaum. Und das ist wie ein Tray, also wie ein Tablett unten, wo alles an diesem Tablett befestigt wird. Das ist der Stuhl auch für das Restaurant, das noch nicht da ist. Das Aki, das ist eigentlich mein erster vierbeiniger Stuhl und ja, die Idee war, da es geschichtlich sehr schöne Stühle gibt in Dänemark, wollte ich einen warmen Stuhl machen aus Holz, wie so die Tradition von den dänischen Stühlen und ja, Aki heißt ja auf Japanisch Herbst. Ist viel bequemer als was er aussieht. Take a line for a walk, ist ein Ohrensessel. Das war eine Einladung von der Firma Moroso auf ihrem 40-jährigen Jubiläum. Und da wussten wir, dass wir Modelle ausstellen werden, die mit Rapid Prototyping hergestellt werden. Und meine Idee war, das war auch das Modell, das war so groß, etwas zu machen mit Rapid Prototyping, wo ein Modellbauer nicht machen kann. Also so ein unglaublich filigran, den dünnsten Stellen war es nur ein Millimeter dünn und wir mussten einfach Daten liefern, das wussten wir. Und sonst war eigentlich carte blanche und ich habe dann einen Text dazu geschrieben. Ja, wir kennen die Qualität von Moroso und vom Polster, also dass wir in der Fantasie das zumachen. Und wie die Italiener so sind, die verlieben sich in Ideen und leidenschaftliche Italiener und innerhalb von 3 Monaten haben sie dann diesen Sessel gemacht. Also da ist der Modellbauer direkt von diesem kleinen Modell, wurde das 1:1 übersetzt, aber die Ohren waren 80 cm lang und wir mussten sie dann korrigieren, weil man musste rückwärts reinsitzen und war ziemlich nicht so funktional. Die andere Idee ist, das mit den Füßen. Normalerweise kennen wir die Lounge-Sessel mit dem Ottoman vorne dran und man weiß nie, soll ich jetzt die Schuhe abziehen, anbehalten oder ja. Und da war eigentlich auch so eine Fußraste die Idee. Interessant an diesen Ohrensessel, an dem ist, dass wirklich etwa 20% Lärm schluckt. Also man ist wirklich konzentrierter zum Lesen oder Telefonieren enorm gut. Eins von den Produkten, die ich für Itala gemacht habe, ihr kennt wahrscheinlich eher das Streifen Origo-Set mit den Streifen. Das ist das zweite Produkt, das ich für sie entworfen habe, ist ein Weingläser. Die werden 25.000 pro Tag hergestellt, wenn sie produziert werden. Das heißt nicht jeden Tag, aber trotzdem, als ich das gesehen habe, muss ich sagen, habe ich wie realisiert, ist genau das, was ich möchte. Ich möchte Industriedesigner sein und ja, dass sozusagen jeder oder wenn möglichst viele Leute einmal so ein Glas in der Hand haben. Und als ich die Produktion gesehen habe mit 20 Werkzeugen, ja, da war ich schon enorm berührt vom Beruf, den wir haben. Ich habe jetzt sehr viel über Autos geredet, aber ich habe natürlich auch Kunst ist eine enorme Inspirationsquelle für mich. Das ist jetzt der letzte Entwurf von diesem Jahr für Alias und das war die Grundlage. Das sind Skulpturen von Alexander Calder aus den 40er Jahren und das hat mich inspiriert für diese Tischfamilie. Das ist aus Holz. Stabiles, auch der Name kommt von Calder. Ja, da ergänzen wir jetzt dieses Jahr, da kommt ein Stuhl noch dazu. Und das zeige ich, weil ja, das wurde nie produziert, das ist 10 Jahre alt. Und ich denke, gute Ideen haben kein Alter. Warum das jetzt nicht produziert worden ist, das habe ich für Macis entworfen, ist, weil 2 Wochen vorher Eugenio Perazza, der Besitzer von Macis, ein Kleidebügel in Auftrag gegeben hat von Mark Newson. Und also die Werkzeuge. Und als er das gesehen hat, hat er gesagt, warum bist du nicht früher gekommen? Weil das ist besser, die Idee ist besser als die von Mark Newson. Aber wenn natürlich er diesen Kleiderbügel hergestellt hätte, dann, ja, dann hätten wir den anderen von Mark Newson gekillt. Oder? Und das geht natürlich dann auch nicht. Ich habe dann von Paul Smith eine Anfrage bekommen, ob er das produzieren kann für seine Boutiquen, aber irgendwie ist das auch versandet. Aber ich hoffe noch und ich gebe dem Kleiderbügel nochmals 10 Jahre, bis er vielleicht mal hergestellt wird. Das ist alles. Danke.
Danke vielmals. Ich schlage vor, ich habe nur eine ganz kurze Frage, die kriegt eine ganz kurze Antwort und dann sind Sie an der Reihe. Was für ein Auto hast du denn jetzt wirklich?
Und warum? Immer noch ein Saab 900, aber ich habe das Glück, dass ich für Audi arbeite und die haben mir ein Audi A5 Coupé geschenkt.
Okay.
Nein, schon 4,5 Meter lang, ja.
Gut, wir haben 2 Mikrofone, weil wir das jeweils aufnehmen, nicht nur für die Verständlichkeit und wenn Sie sich melden möchten, dann kommt das Mikro zu Ihnen. Wer macht den Anfang? Ja?
Ich habe eine Frage eigentlich, ich glaube, es sind ja beide Herren so da, vielleicht gibt es auch eine von beiden. Eine Frage, es gibt ja im Design mittlerweile 2 Bereiche, kann man sagen. Die einen, die sich die Form abbringen und bemühen um Nachhaltigkeit, um Zerlegbarkeit, kurze Lieferdistanzen und die sich wirklich jeden Tag damit intensiv die Form abbringen sozusagen. Und die anderen, die Designer, die eher konzeptionell künstlerisch arbeiten und die Tische, die auf einem Seil schweben zum Beispiel, machen. Und da wollte ich fragen, wie beurteilen Sie als Designer diese Entwicklung und was halten Sie davon?
Ich glaube, meine Arbeit zeigt so ein wenig. Also ich bin jetzt mit dem Büro fast 20 Jahre unterwegs und über 90% ist immer noch in der Produktion und ich bin sehr stolz auf das. weil mir eigentlich schon gefällt, wenn Produkte über längere Zeit halten. Und ich habe ein wenig Mühe in der letzten Zeit, die Designrichtung, also wo es so limitierte Editionen gibt. Oder, ja, mich interessiert mehr die 25.000 Gläser pro Tag. Nicht nur wegen dem Finanziellen, sondern weil irgendwie ich möchte, dass alle wirklich das täglich in der Hand haben. Aber ich finde die Tendenz, wenn man natürlich neue Techniken oder Materialien dadurch experimentieren kann, das finde ich dann sehr positiv. Und ein Teil von diesen Designern, die so künstlerische Arbeit machen, muss ich auch sagen, haben viele auch wirklich keine Arbeit und dort eine Nische oder ein neues Thema gefunden, um davon zu überleben. Und ich war sehr stolz, dass ich schon während dem Studium mit Martin Ausstellungen machen dürfte, aber ich muss sagen, ich wollte auch mein Studium selber finanzieren, weil wir sind eine große Familie und ich wollte einfach von meinen Eltern nicht noch länger irgendwie davon von ihnen leben. Und es war mir von Anfang an klar, ich möchte mit Design überleben, oder? Aber trotzdem, ich würde nicht eine Sekunde einen Kompromiss machen. Also, was Sie da sehen, ist wirklich wie ein Künstler schlussendlich. Also, ich fange beim weißen Blatt an und bis es fertig ist, ja, lasse ich nicht nach auch. Da denke ich, ist jetzt Konstantin gleich, in Ecke auch und Cornel Windlin auch. Ja.
Keine Fragen?
In meinem Kopf und dann kommt er mal vorbei. Oh, pardon. Und dann kommt er mal wirklich vorbei und dann denkst du, Scheiße, das war es nicht in meinem Kopf. Das finde ich schön.
Nee, es war nur das Geräusch.
Ja. Das kann doch totale Desillusion sein.
Ja, weil die Eleganz von Giorgio Giugiaro, von diesem Auto, ich hätte etwas einen englischen Ton erwartet, aber nicht einen amerikanischen. Also, das war einfach, ja, das passte nicht in meinen Kopf. Ne. Aber ja, ich finde das wichtig, weil es sind, also wenn ich entwerfe, ich habe sofort auch Bilder im Kopf und ich habe sehr viele Gefühle und diesen Gefühlen Platz zu lassen, das finde ich sehr wichtig und ich habe das Glück, dass ich stark mit dem Bauch auch arbeiten kann und da denke ich, dass das wichtige Momente sind. Begründen oder so kann man im Nachhinein dann noch, wenn das jemand braucht, aber sonst. Und sonst fand ich wirklich Martin seine 3 bis 5 Sätze finde ich auch wichtig. Also an was arbeiten wir? Was ist es wirklich?
Ich kenne das irgendwie so von Ausstellungen, dass einige Bilder anfangen so mit der Zeit zu verblassen, wenn man sie länger anschaut. Gibt es das eigentlich im Design auch, dass es irgendwie manche Bilder fangen dann erst wirklich an zu wachsen? Gibt es das im Design auch, dass man irgendwie dass Dinge stärker werden, je länger man sie betrachtet? Oder ist es dann wirklich gutes Design, wenn sie eben bleiben, auch über längere Zeit? Oder wie funktioniert das für Sie?
Ja, ich denke schon. Also ich sage immer, wenn man ins Museum gehen oder eine Skulptur oder ein Bild anschauen, dann können wir, wenn man sich ein wenig kennt, innerhalb von Sekunden sagen, dass das Bild oder diese Skulptur hat etwas oder das berührt mich. Und ich schaue meine Entwürfe im Studio genau auch so an. Also die gehen erst raus, wenn sie was haben. Ich versuche immer über Seele zu reden oder über. Und wenn wir da die Produkte da von ihm sehen, und dann die haben heute noch eine Seele. Und das ist schon verrückt. Ich denke, dass das eben die ganz tolle Entwürfe sind, die das über längere Zeit haben können. Und schöner ist sogar noch, wenn sich das noch verstärkt. Also ja, und ich glaube, dass das möglich ist.
Dann hänge ich ein, wenn es keine Fragen gibt. Ich habe die etwas, was mich sehr berührt hat, weil ich das von dir auch kenne, dass du immer auf Designer zugegangen bist, wenn dich etwas interessiert hat oder wenn dich eine Person interessiert hat und die Begegnung jetzt mit Achille Castiglioni und anderen. Vielleicht, wenn du dazu noch etwas sagen kannst, im Fall von Castiglioni, was dich wirklich als Haltung, wenn wir auf den anderen Teil kommen, interessiert, dort oder beschäftigt, wo du sagst, es hat mich geformt, oder ob es da noch andere Figuren gibt, jetzt, die du über die Produkte oder als Menschen kennengelernt hast und die irgendwo präsent sind, vielleicht auch in dieser breiten Produktewelt, ohne dass man sie sieht.
Ja, ich habe natürlich enorm viele Vorbilder und ich brauche diese Vorbilder, um mir auch den Weg ein wenig, also ja. Ja, wirklich als Vorbilder, also Leute, die ich bewundere. Ich kopiere sie überhaupt nicht, sondern wenn schon, dann sage ich, ich möchte, wenn ich älter bin, so werden wie Bruno Munari oder so wie Achille Castiglioni, dass er einfach jede Messe ging er aufs Tram mit seiner Frau und war immer da mit uns. Oder? Und wenn man so jemanden kennenlernt und dann haben wir dann die andere Seite, das ist natürlich durch die Medien, ja, dass wir so zu Starren gemacht werden, das ist eigentlich nicht meine Welt und für das brauche ich diese Vorbilder. Aber auch zu sagen, wow, das hätte ich gerne gemacht. Also ich brauche auch den positiven Neid. Oder? Also ich bewundere enorm Konstantin. Für mich ist er Nummer eins und ich möchte ihn immer einholen. Aber ich schaffe es einfach nicht. Und ja. Ja, genau. Und, genau, mit schnellen.
Macht ihr euch ja gegenseitig zu Staatsmann?
Zu? Nein.
Ja,
ja, wäre schön, wenn er auch etwas von mir bewundert. Wäre schön, ich weiß es nicht. Wäre schön, wenn er... Nein, wir haben schon...
Are you number two?
No.
Would you like to be number two?
Genau das, ja.
Ja. Wenn, also ich mit 12, mein Bruder war immer schneller im Rennen als ich und da habe ich ihn immer zusammengeschlagen nachher vom Ziel, oder? Und da habe ich gemerkt, das geht einfach nicht. Oder ich muss anfangen zu trainieren oder einfach akzeptieren, dass er schneller ist.
Oder zusammengeschlagen, wenn er eine andere Idee vielleicht von irgendwo.
Ja, genau. Nein. Das ist
wirklich... Ja. Vielleicht das Mikro? Das Mikro, dann hören Sie alle besser. Danke.
Mich würde interessieren, wie Ihr Umfeld ausschaut, in dem Sie arbeiten. Also wie viele Mitarbeiter, arbeiten Sie viel am Papier oder Computer, Modellbau, also so ein bisschen die Atmosphäre im Büro?
Ja, chaotisch. Einfach extrem viele Bücher. Ich habe 35 Laufmeter Bücher. Ich habe extrem viele Objekte, auch vielleicht vom Achille gelernt, dass man über das Beobachten eigentlich denken kann. Und ja, und ich denke, das Allerwichtigste für uns Design ist die Neugierde. Und ich brauche irgendwie diese Bücher oder die Objekte um mich herum. Wir arbeiten sehr viel 1:1. Das ist das Schöne am Designer-Sein, dass man wirklich 1:1 arbeiten kann. Das ist sehr schön. Computer... Ja, wir waren die erste Klasse, die überhaupt Zeichnen im Computer gelernt haben. Ich kann es nicht mehr heute, ehrlich gesagt. Ich brauche es nur für Mails. Aber meine Mitarbeiter schon, ja. Das ist natürlich schon wichtig auch. Aber nicht in der Ideensuche, in der ersten Phase ist Computer ein Horror für mich, ja. Sondern da sind Skizzen und Modelle, kleine und größere, dann 1:1, ja. Also... Ich lasse vieles einfach zu, ohne dass ich weiß, wohin dass ich gehe. Und erst nachher grenze ich dann das ein. Oder so.
Ja?
Mich würde noch interessieren, weil ja Dinge wie Eco-Design, Green Design, Sustainability und so weiter in aller Munde sind und Sie ja auch eben interessiert sind an Massenproduktion. Inwieweit sind das Dinge, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit beachten oder was ist Ihr quasi Beitrag dazu oder ist das etwas, was in der Produktion, in der Ideenfindung, in der Konzeption und nicht so beachtet ist momentan.
Nö, doch schon. Es ist einfach wichtig, dass wir es zusammen mit der Industrie machen. Und je mehr der Name wächst oder Bekanntheitsgrad, je mehr Macht haben wir auch und die nutze ich heute schon aus. Ja. Aber im gleichen Moment, ja, denke ich, mein Beitrag, der größte Beitrag ist, dass meine Entwürfe nicht modisch sind. Das heißt, die bleiben einfach wirklich lange gültig und das ist meine sehr, sehr direkte Art, einen Beitrag dazu leisten. Aber ich bin froh, dass es jetzt ein Thema ist heute. Aber eben ohne die Industrien, ja, ist wichtig, dass Firmen wie Alias, Vitra wirklich das als Thema nehmen. Und wir Design haben das schon länger eigentlich. Also.
Ja? Kennen Sie den Konflikt? Den Konflikt und wenn ja, wie gehen Sie damit um? Nämlich, ich meine da den Auftrag des Auftraggebers im speziellen Industriedesigns, den Auftrag des Auftraggebers, der ja Fertigbarkeit, Kosten, Produkten, Gesamtkosten und so vorgibt in jener Form. Und mit Ihrer Kreativität geht das immer überein oder wie?
Ja, ich habe kein Problem mit dem. Also man kriegt graue Haare, aber sonst eigentlich ist das nicht. Ich finde, das gehört einfach dazu. Aber ich muss ehrlich sagen, oft wissen die Firmen gar nicht, was sie möchten, sondern sie fragen uns.
Und wie sagt man das? Wie formuliert man das?
Naja, also diese Briefings gibt es oft nicht, wirklich nicht, sondern wir schlagen Dinge vor. Ja, das ist schon so. Ich habe keinen Konflikt mit denen. Ich finde, es ist Teil von uns und das ist auch vielleicht ein Unterschied zum Künstler, der vieles machen kann und wir sind eingeschränkt durch Techniken, wir sind eingeschränkt durch. Aber die Herausforderung liegt genau dort. Also das fängt an Spaß zu machen. Oder wir hatten auch im Museum, in so ökonomischen Krisenjahren, hatten wir null Budget für 1000 Quadratmeter, Riesenhalle, also 6000, 4000 Euro hatten wir. Und wir mussten 150 Plakate ausstellen. Und das war allein die Gläser hätten 15.000 gekostet. Und bis man einfach auf einmal auf eine Idee kam. Wir haben dann Filze verwendet. Ich habe 4.000 Euro, Entschuldigung, dann circa so 3.500 für die Herstellung von den Filzen gebraucht. Der Rest waren Nägel und Clip. Und am Schluss hatten wir die Idee, die Filze zu verkaufen, weil wir haben sie nicht verletzt. Und wir haben mehr Geld reingeholt, als was wir hatten. Und das waren natürlich unsere Tricks, ne? Und das war innerhalb von 10 Minuten ausverkauft. Also und so, oder? Ja, und so haben wir eigentlich, eben ich rede oft vom Judo-Effekt, oder man muss die Schwäche zum Thema machen. Und dann klappt das ziemlich gut. Also ich nehme die Kraft vom Gegner und verwende sie eigentlich für mich, oder? Also Kosten einsparen, das ist kein Problem. Das kann eben genau das Thema dann werden. Aber wir sind privilegiert, also wir können vieles als wirklich Industriedesigner, die Maschinen und so machen, die haben wirklich null Spatzung und wir haben ziemlich viel eigentlich Freiraum.
Gut, ich glaube, der Judo-Effekt ist ein guter Schlusspunkt. Vielen Dank. Wir würden jetzt wechseln. Ineke Hans macht die nächste Präsentation und nach den Zweien gibt es eine Pause. Dann gibt es auch Gelegenheit für Fachgespräche und ohnehin, das haben Sie gesehen, am Ende des Nachmittags gibt es dann noch eine Runde mit allen vier Designern zusammen, wo dann auch nochmals Fragen zum Thema gemacht werden können.
Ich kenne mich jetzt schon mal.
Machst du jetzt hier die? Okay. Das ist ein Härtefeld.
Okay. We are now going to Ineke Hans. And Ineke is from the land of tulips, clocks, windmills. Holland, but Ineke has not the, let's say, cliché parcours or career that most of the Dutch designers have followed, meaning the Design Academy in Eindhoven and Droog career. So, you know, most of the designers from Holland, from her generation, like Richard Hutton, Hella Jongerius, Jürgen Bey, they all premiered in the Droog movement. Ineke, on the other hand, she went to London and she studied at the RCA. And eventually she stayed there and she worked like 2 years for Habitat as a designer. after that, but of course she will explain everything, but just in brief. After that she went to Arnhem, also not the cliché, moving to Amsterdam or Rotterdam, where most designers are. But she went. She formed a rural studio in Arnhem on the east part of Holland in 98, and now since 10, 11 years she's been running her studio there, and she's doing a very broad work of design that she will show you in the presentation, if it works.
Yeah, I have to get it big, and I don't know anything about PCs. I don't want to know about PCs. How do I go big? I forget about these things. Which one is it? You told me.
FM.
Ah.
Okay. Yeah?
So.
Ja, ich bin auch sehr nervös. Ich habe es vorbereitet auf Englisch. Und jetzt ist ein bisschen Deutsch in meinem Kopf, so ich werde es versuchen, so zu machen. Aber es kann so sein, dass ich umschalte nach Englisch. Ich kann schon predict that I will do this straight away, actually. No. I will go on in English. Because the last part of my talk will be totally in English, because I'm going to read you a story there. I brought this book. My boyfriend
nice
came
story.
Home with it last week. He bought it on the flea market for €1.25.
Oh.
Lucky bastard.
Where?
Well, it is a shame because it was not really a flea market. It was sold from the School of Art in Arnhem. I think they
should.
That's even bad. Even worse. That's even worse.
That's even worse. Yes, that's what I think. So. But still, there is one.
And she took it on the train with her.
Yeah,
5 kilos.
It's a bit silly, but yeah. And he suggested that €1.25 would probably be the price of the paper, eh? Anyway. I'm a designer from Holland. I consider myself to be an industrial designer. Although I take many routes. As a designer, I have to deal with life, I think, and I like to look at life, but I like life where things maybe go wrong. And as you see in this picture, you might wonder if we are on a holiday to look at the bears or if the bears are looking at us. And the guy with the umbrella is supposed to have a traditional uniform, or not a uniform, but a dress, but he's wearing an umbrella as a tourist guide. Something went wrong there. I saw this picture recently. I also like it when people take their faith in their own hands. This is in Gaza, where people decided to show children zebras, and they can't afford it at the moment, so they painted two donkeys. I also like pictograms. I am fascinated by the fact that people are looking at images and find their way home when they land or at an airport in China or Sweden or Holland. And if you ask a child to draw a house, you get a square with a triangle on top. And that's something that everyone recognizes and which is in the back of our minds. And I really believe that as a designer you can work with this communal... Jung hat das gesagt? Wie heißt es? Communal... memory. Collective. Yeah.
Collective memory.
I also, I said I like it when people start doing things themselves, design it yourself. This is in Shanghai where people hang their laundry from balconies into trees. It's a good solution and I don't mind. And when you have to go through the warm winter, it might be, if you store your wood, you could as well do it like that and it's almost like an isolation. On this picture you see that people keep repairing the ladders with pieces of wire. I had a grandfather who did it like that, and I think it's very... I didn't grew up in the hotel business, but in another kind of business. This guy, he's painting the trees white to prevent that animals crawl up, but at the same time it's a kind of farmer knowledge that trees are better get better through the winter. By having, they found it out. I think that's nice, this kind of knowledge. And this is the last picture, which has nothing to do with my work, but with what things that I like. At the left, you see a woman in a traditional Dutch dress, and at the other side, a Chinese traditional dress. If you don't look at the women, but at their clothes, I think you could think about how global. We are talking about globalism a couple of years already, so it's nothing new, but it's been around since the 17th century, so what are we talking about nowadays? Maybe you know Constantin and Alfredo's work very well, but maybe not mine, so I thought I'll give you some ideas about what I do, and then I'll talk a bit more about what I think. As a designer, what maybe I really started very much from what do I do? Where do I want to go? And in the beginning, I think the pieces I did were maybe a bit more sculptural, but very much from my heart or what I just wanted to do. This is a project called 7 Chairs in 7 Days. I wanted to do a real quick project in making chairs. It's about furniture as pictograms in a way. It's also playing around with the chair that you see. Yeah, I can't point it to you, but right-hand corner, has you sit with the back to each other, and left-hand corner, you sit with your face to each other. So there's also things like psychology for me involved in furniture. This is an old project I also did. It's made out of recycled plastic. The planks are made from recycled plastic. And if you look close at the planks, the way the production is, they are produced, they give almost like a wood grain. The type of material is also very suitable for outdoor furniture. And I have my moods where I'm totally fed up with design sometimes. And at that time, I really wanted to make something very basic, very straightforward, nothing design source like it. So it's very straightforward furniture. We started off with the small table with two hookers. And we made some sets out of that. Anyway, the material suits the purpose. For a long time, I initiated all kind of projects myself, and very often also colorful work, which sounds very superficial. But very often, if I had to phone companies, they would tell me, "Well, madam, you can have the material, but it's only available in black, white, or natural." So then I thought, well, I'm going to make it very easy for myself for a year. I'm going to make only black collections. So I started off with a black children's collection, which is in a way, which is made out of recycled plastic again. It's not that I'm the queen of recycled plastic, but I just became also kind of practical for kids, so you can clean it very easily. And the black was also, that worked actually in all the three black collections I'm going to show you. It worked very graphical and very clear, almost like three-dimensional pictograms, you might say. But it was also about recognizing things and fantasizing about potential use. My little son, when he started to play with cars, he did like this first time, so I thought I'd make a car with a handle like an iron. And with the two rock stocks and the double trouble, you can look at it and fantasize what you might be able to do with it. I think it's a very human thing that if you look at things that you want to know, that you start fantasizing what to do with it. Then there was another collection, Black Gold, which is basically a collection about production. If you make ceramics and if you make a cup, you still have to glue an ear to a cup. And if you want to make a service set, you have to make many, 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 many molds. So I thought, well, let's look if I can make a couple of molds. And in a way, I made a kind of ceramic Lego where you have a small cylinder, a bigger cylinder and a super big cylinder, a plunger and a corner. And with these five elements, I'm able to build all kinds of things. It was at that time, it was a way to think about production for me. For me, these are also very much three-dimensional pictograms in a way. I think somehow things go back to that very often. And we tuned it. It's not that I went to the do-it-yourself shop and bought all kind of plumbing tools, but the small cylinder has a size that is good for a handle, but also good for a candle. The third black collection was called Black Magic, and it was about new materials and technique. I had done quite a few upholstery projects before, and somehow I was interested in finding a way to make a soft piece of furniture without using upholstery. And here I made a chair with a glass fiber with a biological flexible resin, which gives the glass fibers gives it almost like a rattan look that is very familiar. But by using this flexible biological resin, you can get the weaving. You can make it without the glass fiber breaking. I hope you understand what I mean. Yeah. And part of this collection was also this chair, Black Magic. It's also a couple of years ago. Laser cutting is much more familiar now, but this was a laser chair cutted from standard sheet of wood. In a way, very practical that the seat fits into the legs, and also the components between the legs and the back make another block which fits between the legs of the chair, and you can cut four chairs in from one sheet. At the same time, I thought, if I laser cut, I want to go all the way and cut the chair in so many pieces, so as far as possible, so that it's still strong. The pattern I choose is very much like a children's tablecloth, and by importing it into the computer, you can make a chair that looks as if it's hand-chiseled because the shapes are not perfect. And maybe a very folklore chair, but in the meantime, it's a chair that is produced 12 in the morning. I finished these three black collections with a book, Black Bazaar, which was not a kind of book about all my work. It was not catalogue on my work, but more a kind of book with thoughts about design. And I like to do that, and it brings me sometimes in trouble, but I like to write down and sit down and write things down. Basically, you could say that these three black collections, the children, the gold, the porcelain, and the materials, are basically what I try to do very often in what I'm dealing with in my work a lot. Production, recognizability, playing with new materials and techniques. So somehow I ended up to work a bit more in commission, which means that I also... We have to do a cooperation, that the people that I work with are happy, but that I'm also happy. And I have to think about them, which is somehow nice, because if I deal with people, I also have to deal with companies, and you have to think about how other people think. We do very big projects for public space. This is one of the earlier pieces for a schoolyard. You could, in a way, say this is it's still a kind of serie production by having one element that you repeat a couple of times, and put it in a schoolyard at random, and it gives shelter to eight kids, four sitting and four standing. It was for a schoolyard in Holland. This is for the National Royal Dutch Forest Guard that plants trees in their Dutch forests. And I thought, well, while cutting a new bench, it's maybe also nice that you plant a new tree to cut the next bench. The tree is a tree which they worked out that doesn't grow too quick, and the roots don't damage the bench too much. And it becomes like a parasol. India after a while. We also do very small things like jewelry, ladies and gentlemen ring, or this ring for Kiapaura, which has letters on the inside, and if you take off the ring, the letters will stand in your finger for a while, and it says forever yours. And if you have a very old relationship and very old dry skin, it might stay in your finger slightly longer. Textiles, we also do. This is Cinderella, which is a tablecloth for weekdays and Sundays, Christmas or whatever, festive days. Usually if you have textiles which are woven in two ways, which are woven with a color, you will see the reverse on the back. And this one was technically quite a thing to work it out, that the back of the red tablecloth is silver and white, which makes it really for the festive days. And to make it in this way without being super thick was the problem. So it's a double weave with some really clever guy who helped me out on the textiles. But also, in the end, I think my main thing is furniture. Again, I stumbled into production, I think. And one of these projects was this one, where I was invited to design a project for a company who had his... This is an anniversary chair. The company was 100 years old, and they asked a couple of designers to make a chair or a piece for them. There was no intention to take it in production at all. But in Holland, when you have a birthday as a child, you get a decorated chair with all kinds of funny papers and colorful things. So I thought, well, this company, who is actually a very straight company, but very, very good in technique, I thought, well, let's use the CNC computers, and when routing out the components, get on with the pattern as well and make it a decorated chair for their anniversary. The initial idea was a wooden chair with a wooden pattern, with a leaf pattern, but that's slightly too difficult in the end. And then we do a lot of kitchen stuff. I'm a really bad cook. I can't cook. I was explaining this to Walter this morning also. But I have to do the dishes at home. So when I empty the dishwasher, there's always the garlic crusher, which is full of shit. Full of garlic still. So I thought, well, if I design another garlic crusher, I might. It's better to do not another squeezer, but think about the real problem. So I made this garlic crusher, which with the flat part you can crush the garlic piece, take off the peel, roll it. With your hands, you can put it into the pan, and then you can rinse it really easily under the tap. And the material is made from stainless steel that takes away the smell. So, all problems solved in one piece. This is another project for these guys: a spoon with a bowl for people who want to eat in front of the television or whatever, or at your table. I like to do some kind of little inventions sometimes. This is a nutcracker for the same company where you can use the lid in two ways, for big nuts and small nuts. And the little pot also prevents that all the nuts float everywhere and you don't squeeze blisters in your hands. It works out quite well. And this is a recent project I did for them. It was a cutlery set, a basic cutlery set, fork, spoon and knife with a dessert spoon. It's a very sober, almost graphic at one side, and on the other side we did a decoration. The French, they place their cutlery the other way around, so you could say there's maybe a very basic Dutch setting on one side and a frivolous French setting if you turn it around. Still, I think it is important to play and to experiment with materials sometimes. So I did a couple of years ago this project where I made furniture from super shit material, which is polystyrene, very weak material, which we wrapped up with a polyester bondage, and then it becomes strong in 15 minutes, and you create a very strong furniture. And from this piece is Cappellini decided to take these four into their collection. I can't tell it about everything, but to me this chair is also it's also like a pictogram. And it's like Rietveld for me. You might have Castiglione. I like Castiglione, but I like also my Rietvelds, you know. And this is a chair also for Cappellini a couple of years ago. you know, it looks somehow like a normal wooden chair, but at the same time, you can't do these chairs anymore without using computerized machines. And I think it's very important that if we do chairs nowadays, or if we do products, that we do things that fit to the time we're living in. It doesn't make sense to me to make things that we could have done 20 years ago. And this is a chair, the company that I did the anniversary chair for, they asked me to do another one, which is this one, Fly. Somehow I also have some fantasies, and I always dreamt of doing a kind of Scandinavian wooden chair. So this is my attempt to do it. It's solid wood, it's thin wood everywhere possible, and there's a skeleton to support it. So, God. Then we have a very pretentious question, where do we go? I think as a designer you also have to think about the world where we live in and where we have to go. And at the same time I'm stuck with all this stuff that I do. And my way to deal with it is sometimes to, if I do exhibitions and try to, I told you already that I was doing this book. A couple of years ago, I had 3 weeks before the fair in Milan, I was asked if I wanted to do an exhibition in Super Studio Pew, where I thought, oh my God, this is like the carnival in Rio, this place, and I have to be there with my design. Is it a good idea? And then I thought, I decided to make a very boring grey box with my, where I made almost still lives with my work. But at the same time, I wanted to pay to have it really boring and make explanations, like a dictionary on the wall with all the pieces that are there. So you can see that on the walls there's always something, some text for people who are interested still to read. They could read about what's so special about it, but it also is good for me to help me thinking about, or to, you know, there's always a little story for me, and I wanted to share that. So we have these still life settings in this box, which look like that. Last year I did an exhibition in Frankfurt, in the Frankfurt Fair, where they asked me to be a personal shopper for a project. And I wanted, what I did is place my own pieces as cuckoo eggs between other pieces that I selected from the fair, and somehow it makes my work less important. This year I was asked to be guest of honor at the furniture fair in Stockholm. And there I decided again to make a presentation where I wanted to do more than just showing pieces. On one hand, it was a place, I wanted to make a place to relax. They asked me to do a lounge, to make a place to relax and to reflect. And so I decided again to place texts on the wall that you, if you were interested, could read as if you are reading text in your morning breakfast, reading the cereal box, whatever. Maybe it's a bit like a Pfarrer, auf Deutsch, Pfarrer. But it's not my intention to be a Pfarrer. I sometimes want to write text and share things in my thoughts about design. But want to give people the opportunity to read if they want. There was a black and a very white area to, there was play and thoughts and la la la. So in a way I'm stuck with this work, which is, looks like it's going all over the place. And as I said, I like to write something. So I wanted to, I'm going to read out now some text that I wrote, and I will show some pictures with it. So you can just watch the pictures and hear some text, yeah? In the end, I think my work is very much from my heart. So, home is where the heart is. Where does my heart go? Where do our hearts go? Our hearts go. Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. The heart has its reasons that which the mind doesn't know. Hardware. Talking about the heart, is design not about objects you can use, bare essentials, things that you really need and which have nothing to do with the heart, stuff around us in a practical way, coming to us in so many ways. Sometimes wall thicknesses of products are thicker or thinner, which has an effect on its price. Sometimes an object has a strange shape but serves its function. Sometimes a product is clever and just right. Sometimes there's poetry. Sometimes it's clear and simple. Sometimes it's rare and original. The most interesting is when these sometimes come together and enter right into your heart. Eco, future. Of course we worry about the future, but we are also used to our lives with a certain luxury. We like to do good to this world, but don't want to be bothered by it every moment of the day. So good ecological things don't have to be low-key and don't have to look eco. On the contrary, to be really durable, they have to do their job well for a long time and radiate luxury. A good story, however, is just half of it. The other side are performance and looks of products. The feel-good factor has to be good, right? Material world. We live in a material world of which you could say we don't really need anything anymore. We are full. Therefore, it's good to think about our limits and aims when we are in the consumer business. What do we really need nowadays, and how can we still make a difference? Materials, techniques, and our human habits change continuously and are certainly different than 100 years ago. Many old products that are still around us today started from stretching material limits. My heart goes out to things that stretch the limits. Only there true innovation takes place, and if we all try, we can make this world better. Objects can attract us, which means that there is more to them than just hardcore material and techniques. Thinking. We tend to think in big steps and new steps. However, some products have been around for ages, and through clever thinking and rethinking, innovation still seems to be possible. These innovations are often little subtleties. So small details can make an improvement and an enormous difference. Stories and figurines. We started off by painting caves in Altamira and Lascaux, and in despite of all strict rules on design that passed since Bauhaus, we haven't stopped decorating. But more or less realized that it might be just a very human thing. Often we started in long winters cutting puppets, nutcrackers and clocks to kill time. We decorate bold or refined, modern or traditional, and some techniques have evolved to true master skills. We have to cherish these skills. Designers can use them and make products, challenging the old techniques as they have to stretch the limits of a modern laser cutter. Kids' world. Humans have a strange habit. They always try to find a potential use for unknown objects they come across. Somehow, we have a collective memory that we use when dealing with objects. If an object has something sticking out, it might be a handle. If you ask a child to draw a house, you get a square with a triangle on top, and everybody recognizes this. We want to relate to what we already know. The first car looked like a coach without horses. It doesn't always make sense, though, and kids are masters in dealing with what doesn't make sense. A carpet can be a boat. A big cardboard box can be a house. Functional fun. It is nice when things make sense. Products are around us to make our lives easier and more practical. If products make sense, they can make our lives more fun. But also, nonsense things make fun. And you could say that therefore they are functional too. And also very important. In the end, what counts is that things are real and intense and enter our hearts. Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Right. Okay. The truth is more important than the facts, says Frank Lloyd Wright. And this is the truth. And I hope that you can understand, or the truth, this is reality. I hope you can understand that maybe because I like these kind of things, I do these kind of things, and because I like the practical stuff of this, I do things like that. That's it.
Thank you. Thank you, Ineke. I wonder if there are questions from the audience. Of
Alfredo?
The car still in production, the black one?
Yes, we do actually quite a lot of cars. We have we have snow, we have all kind of cars, limousines.
Yeah, I saw.
So we ask car questions, yeah.
Kommt gerade das Mikro, dann können wir es besser aufnehmen.
Like in so many other fields, women are so, there are still very few renowned international designers, female designers, and also here we see there are still just a few of female power in this field. So what is your opinion here? Why do you think women are still... still in the international design fields, not on that level. They are on the level, of course, but they didn't get the, I don't know how to say it, the recognition, yes. What is your experience here as well?
Yeah, I find this very hard because I don't want to bother, I don't even want to think about the problem somehow. But I get this kind of questions quite a lot since I'm a woman.
Since when is that?
Since a couple of years. yes, I didn't tell you, but I am. Yeah, I think we should just get on with it and don't make it an issue. It is, yeah, maybe women like more safety and they don't like the shit of going into a studio and having all this shit.
Yeah, but it's also something else to it. If you ask a woman, designer woman, to talk, they don't want to show up. In a case, was the only available.
Oh, no, no.
No, I'm joking. No, but it's true. I mean, maybe they don't come out like that, you know. I mean,
yeah, but there it is also true that there are not so many women in the profession. And I think the only reason, the only answer to it is get your skates on. Go for it.
Mm-hmm. What if you pass on the question to the male designers?
I think in the field we work, there are a lot of women. Yes. And I don't think that... the company has a problem with a woman, I don't think. Sometimes a little bit in Italy, but not really. Not really.
And what about the people that work in your studio? Is it a...
Just take the microphone for
is
there.
Is it a balanced...
At the moment, I have two, yes, and four.
One is
one
the
secretary? Homosexual, sorry. Two and a half, though.
It's true, there are not that many homosexual designers, I think.
No?
No?
I don't think that this is an issue at the moment.
No.
I'm here because of my work, I think. And, you have to deal with that.
Mm-hmm. Some more questions?
Yeah?
You asked the question, where do you go, where do we go? So do you plan for the future? Where do you see yourself in 5 years' time?
Oh. Of course I have dreams, and but the reality is also that I'm not so good in planning. I'm not so... So I think what I do now was never planned. If I would have known, I might not have started to... be in it. That's my answer. You know, I of course I want to move forward, but it is nice for me at the moment. It is really nice to work a lot more with companies because it gives an extra depth to my work. Because it's not only about that you are working with companies that can do 25,000 pieces. The garlic crusher sold actually quite well, but it's more about, somehow it's almost like, I sometimes see my work as solving very complex Sudokus, where you have to make everything in balance, the materials, the technique, the cost, the thought, the beauty, the poetry, and it all has to come together, and all the numbers have to fall at the right point, and then you end up with something that you think, let's do another Sudoku, or you think, yeah, this is quite clever done.
Some more questions.
What I like on your work is that you, I mean, we know each other a few years. You are really like your work. and I think that's typical. Every designer is like the work. But in your case, I feel your personality very, very strong, and your happiness also. Yes. So it makes me really love you and the product. So I think it's
he's from Argentina. I don't trust him. They steal everything and they flatter all the time. Yes. Okay.
Gut, jetzt glaube ich, jetzt wird es so persönlich, jetzt machen wir eine Pause.
You know, I have a boyfriend who can buy cheaper books than you, Alfredo, don't forget about that. No chance there.
Nein, gut, wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause, würden uns um 3 dann wieder treffen, lüften durch und dann ist die zweite Runde mit Cornel Windlin und mit Konstantin Türcin.
Jetzt erzähl ich dir.